Wenn man älter wird, dann gehen die Gedanken ja öfter mal zurück in die Kindheit, was man so erlebt hat, was einen geprägt hat, was man gemacht hat. Wenn ich zurückdenke, dann fällt mir immer wieder mal ein, dass wir als Kinder, mein Bruder und ich, gern auf Bäume geklettert sind. Ich vermute, dass wir da gar nicht so ungewöhnlich waren, dass das in anderen Haushalten und Familien ähnlich war. Und in unserem Garten gab es damals einige sehr prachtvolle Exemplare, die sehr gute Möglichkeiten dazu boten. Auf einem Baum konnte man sich gut verstecken, wenn vor allen Dingen die Eltern riefen und man nicht gefunden werden wollte. Ein sehr hochgewachsener Kirschbaum, und wenn der im Sommer zum Beispiel vor Laub stand, dann konnte man da 5-6 Meter hochklettern, sich im Laub tarnen und wurde nicht mehr gesehen. Wenn man dann noch etwas aufgelegt war dazu und die Leute, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Bürgersteig vorbeigingen, ansprach von da oben, dann konnte man sie ganz schön verwirren, wenn sie plötzlich um sich schauten, eine Stimme hörten, aber niemanden sahen. Kinder klettern auf Bäume völlig unbekümmert und ohne besonderen Grund. Zum Beispiel, weil das ein Abenteuer ist. Wenn wir erwachsen werden, dann hören wir in der Regel auf damit, einfach auf Bäume zu klettern. Wenn ein erwachsener Mensch auf einen Baum klettern will, dann hat er auch dafür einen guten und erwachsenen Grund und keine Lausbubenstreiche. Da müssen dann zum Beispiel Kirschen gepflückt werden oder es müssen Äste abgesägt werden. Das sind dann vernünftige Gründe, warum man nochmal einen Baum besteigt. Stellen wir uns das mal ganz praktisch vor. Auf dem Weg hier zu unserem Gemeindezentrum sonntags morgens. Man kommt da draußen jetzt ja sowieso zwangsläufig, weil der andere Eingang gesperrt ist, hier an dieser Wiese vorbei. Und während wir hier vorbeilaufen zum Gottesdienst gehen, klettert da draußen in der Kastanie ein erwachsener Mann in Anzug und Krawatte ohne erkennbaren Grund auf den Kastanienbaum. Wenn wir uns das etwa plastisch vorstellen können, dann haben wir so ziemlich das merkwürdig anmutende Bild vor Augen, dass ein erwachsener Mann in der Begebenheit hinterlässt, die wir jetzt lesen. Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Lukasevangelium 19, 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und er zog durch die Stadt. Dort in Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm den Weg. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen. Als Jesus an diese Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle, die es sahen, murrten und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, dann will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung Gottes zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Drei Gedanken möchte ich an diese Begebenheit anknüpfen, um einen erwachsenen, reichen, kleinen Mann, der auf einen Baum klettert. Der erste Gedanke, ein Mensch sieht Jesus. Eigentlich bin ich ganz anders, nur ich komme nicht dazu. Das könnte sich dieser Mann mit Namen Zachäus gedacht haben. Zu Deutsch bedeutet sein Name, Gott erinnert sich. Ein interessanter Name. Gott erinnert sich. Das heißt Zachäus auf Deutsch. Eigentlich bin ich doch ganz anders. So wie die Leute mich sehen, hier in meiner Stadt, in der Umgebung, so bin ich doch gar nicht. Was sahen die Leute denn in diesem Mann? Sie sahen einen korrupten, halsabschneiderischen Zolleintreiber. Einen, der skrupellos sein Volk auspresste. Zolleinnehmer war damals ein Beruf, den nicht jeder ausüben konnte. Man musste einige Voraussetzungen mitbringen. Man musste nämlich in der Lage sein, eine gewisse moralische Flexibilität aufzubringen. Und man musste in der Lage sein, mit seinem eigenen Gewissen sehr kreativ umzugehen. Die Lizenz, Zölle eintreiben zu dürfen, die wurde von der römischen Besatzungsmacht verpachtet. Und die Leasinggebühren dafür waren sehr hoch. Diese Investition, die man da mal getätigt hatte, die musste ja schließlich amortisiert werden. Und das gelang nur, wenn man in der Lage war, Zollerhebungsmethoden anzuwenden, die mit guten Sitten nichts mehr zu tun hatten. Dieser Mann war ein Erpresser, ein sehr unbeliebter und sehr reicher Mann, ein gehasster und ein gefürchteter Mann mit einem völlig erstaunlichen Namen. Gott erinnert sich. Der will Jesus sehen. Er ist allerdings nicht der Einzige, wie er feststellt, in seiner Stadt. Eine große Menge erwartet den Mann aus Nazareth, als er in Jericho einzieht. Ein Mann, der Wunder tut. Ein Mann, von dem die Rede geht, dass er Menschen heilt, am Körper und an ihrer Seele. Ein Mann, dessen Worte einen berühren, der Menschen frei macht. Gott erinnert sich, will diesen Mann sehen. In der Menschenmenge denkt natürlich niemand daran, den halsabschneiderischen Giftzwerg nach vorn zu lassen. Keine Frage. Soll er doch sehen, wo er bleibt. Endlich können Sie ihm an einer kleinen Stelle mal ein bisschen was heimzahlen. Von Gott erinnert sich, heißt es aber, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Kann man sehen, wer jemand ist? Vielleicht kann man es zunächst einmal so verstehen. Zachäus war neugierig, wer von diesen vielen Menschen denn der Mann namens Jesus ist. Aber hinter dieser vordergründigen Neugier steckt bei Gott erinnert sich noch eine tiefere Sehnsucht, nämlich eigentlich bin ich doch ganz anders. Eigentlich will ich doch ganz anders sein. Nur niemand hier sieht das. Dabei sehne ich mich so sehr in meinem tiefsten Herzen danach. Und dann treibt ihn etwas zur Eile. Er lief voraus an der Strecke entlang und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen. Wenn die Seele sucht, dann bekommt ein Mensch früher oder später Beine und er macht sich auf den Weg. Eine tiefe Sehnsucht treibt, Gott erinnert sich an. Eine Sehnsucht, Jesus zu sehen, an einem Ort, wo er ihn beobachten kann. Und dann tut er etwas, was seinem Alter und seiner Stellung überhaupt nicht angemessen war. Er klettert auf einen Baum, ohne sich zu überlegen, wie ungewöhnlich und merkwürdig das auf die anderen, die das mitbekommen haben, gewirkt haben muss. Wenn ein Mensch sich auf den Weg macht zu Gott, zu Orten, an denen er hofft, ihm zu begegnen, dann kann das ein Weg sein, den seine Mitmenschen nicht immer verstehen. Aber wer solche Orte sucht, an denen Jesus vorbeikommt, der hat die Chance, aus seinem alten Trott auszubrechen, dem eigentlich seines Lebens zu entkommen. Wo kommt Jesus vorbei heute? In einem Gottesdienst? In der Natur? In einer Zeit zur Stille, die ich mir nehme? In Gemeinschaft mit anderen Christen? Von Gott erinnert sich, wird gesagt, er suchte Jesus zu sehen. So heißt es wörtlich. Er suchte Jesus zu sehen. Eine Sehnsucht, die ihn nicht mehr damit zufrieden sein lässt, sich immer mit eigentlich zu entschuldigen. Er bereitet sich vor, er überlegt, wie kann ich Jesus begegnen, egal ob das jetzt auf andere merkwürdig oder lächerlich wirkt. Und dann sitzt er da oben auf seinem Baum, wartet darauf, dass Jesus vorbeikommt. Ein guter Ort, um selbst zu sehen, ohne gesehen zu werden. Ein Maulbeerbaum hatte ein dichtes Laubwerk. Da blickte man nicht von unten so schnell hoch und erspähte Leute. Und da spürt man diese Spannung in Zachäus, eigentlich anders werden wollen, aber am Ende fehlt dann doch der Mut zum letzten Schritt, am Ende doch auf Abstand bleiben, nur mal beobachten. Und er hätte es sicherlich nicht gewagt, Jesus anzusprechen von da oben aus dem Baum. Der erste Punkt, ein Mensch sieht Jesus, will Jesus sehen. Der zweite Punkt, Jesus sieht einen Menschen. Als Jesus an diese Stelle kommt, passiert etwas, womit nicht zu rechnen gewesen ist. Er bleibt stehen und er schaut hinauf. Da war schon deshalb nicht mit zu rechnen, weil ja genug Volk da war in Jericho, das die Aufmerksamkeit Jesu beanspruchte, ihn sehen und hören wollte. Aber jetzt bleibt es auf einmal nicht mehr verborgen, wer da oben in der Baumkrone sitzt. Gott erinnert sich, der kleine Halsabschneider. Sein Plan mit dem Sehen, ohne selbst gesehen zu werden, war nicht aufgegangen. Und jetzt sitzt er auf einmal da oben, dem Blick aller Leute ausgesetzt, die nun wussten, dass da sich jemand zurückgezogen hatte auf den Baum. Nun ist er da, ein reicher, kleiner, erwachsener Mann, ohne einen erwachsenen Grund auf diesem Baum. Wie peinlich. Gott erinnert sich, wurde erwischt bei dem Versuch, einen Ort zu suchen, an dem Jesus vorbeikommt. Der hat's ja wohl besonders nötig. knallrote Birne und betretenes Schweigen bei den kleinen Halsabschneider. Ein Schweigen, das nur von Jesus durchbrochen werden kann. Und dann spricht Jesus einen Satz, einen entscheidenden. Gott erinnert sich, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Ganz interessant, auch Jesus wird innerlich gedrängt, nicht nur Zachäus. Jesus wird gedrängt, schnell, komm herunter. Es reicht nicht, wenn du mich nur vom Sehen her kennenlernst. Ich sehe bei dir tiefer und ich sehe, wonach du dich eigentlich sehnst. Aber auf deinem distanzierten Beobachtungsposten da oben wirst du das niemals erleben. Ich muss bei dir einkehren zu Hause. Wir müssen beide ernsthaft miteinander reden. Nur so wirst du wirklich erfahren, wer ich bin. Und das war es doch gewesen, was Gott erinnert sich wollte. Jesus zu sehen, wer er ist. Das war doch die tiefste Sehnsucht in seinem Herzen gewesen. Das hat ihn doch überhaupt erst in Bewegung gebracht und in diese merkwürdige Situation. Wenn die Seele sucht, dann bekommt ein Mensch Beine und er macht sich auf den Weg. Und Jesus hat sich finden lassen. Jemand hat das, was hier passiert, mal so umschrieben. Gott schafft in unserem Herzen keine Sehnsucht, ohne dass er nicht auch das geben könnte, was als Erfüllung dazugehört. Gott schafft in unserem Herzen keine Sehnsucht, ohne dass er nicht auch das geben könnte und wollte, was als Erfüllung dazugehört. Beim Propheten Jeremia sagt Gott: Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Jesus lässt sich finden und mehr noch, er macht sich selber auf die Suche. So heißt es hier am Schluss. Der Menschensohn ist gekommen, um diese Verlorenen zu suchen, zu retten, die da irgendwo verzweifelt auf ihrem Baum sitzen, weil sie nicht gesehen werden wollen. Jesus ist auf der Suche und auch er ist erfüllt von einer Sehnsucht. Zusammentreffen mit diesen Menschen, die ihn sehen wollen. Und auf einmal hat Gott erinnert sich, es ganz eilig. Er hat es ganz eilig, Jesus in seinem Haus zu empfangen. Er spürt, dieser Mann, der hat mehr gerettet als nur eine peinliche Situation. Jesus sieht den Menschen mit dem, was er sucht, was die tiefste Sehnsucht in seinem Herzen ist. Mit dem, was er vielleicht an sich selber nicht mag und sich selber auch im Spiegel schon nicht mehr anschauen mag. Mit all den Eigentlichs in seinem Leben. Eigentlich bin ich doch ganz anders. Eigentlich will ich doch ganz anders sein. Ich komme irgendwie nur nicht dazu. Jesus sagt, komm runter. Ich muss bei dir einkehren. Es reicht nicht, wenn du mich nur vom Sehen kennst, so im Vorüberziehen. Und Gott erinnert sich, kommt herunter. Und er isst mit Jesus zu Abend. Der lebendige Gott erinnert sich an diesen Halsabschneider. Er hat diesen kleinen Mann, den die anderen schon nicht mehr sehen wollten, den sie am liebsten vergessen hätten, wenn er nicht jeden Tag an seiner Zollstation gesessen hätte. Gott hat diesen kleinen Halsabschneider nicht vergessen. Vielleicht kommt Jesus zu ihm nach Hause und er nimmt ihn einfach in den Arm. Und dann sitzen sie und essen und trinken miteinander und reden miteinander den ganzen Abend. Die Selbstgerechten in der Menge, die folgen Jesus natürlich wieder, auch das wird hier notiert, so wie sie Jesus durch sein ganzes Erdenleben hindurch gefolgt sind. Immer akribisch mit dem Protokollbuch in der Hand, um ihn endlich zu ertappen. Und dann prasselt ihr Urteil auch schon sofort auf sie herab, auf ihn herab. Ausgerechnet bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Bei denen war Jesus unten durch. Mit solchen Leuten gibt man sich nicht ab. Die Leute, die sich da aufregen und die da meckern, die haben ganz genau verstanden, was da vor sich ging. Gnädige Zuwendung zu einem Menschen ohne nach außen erkennbare vorherige Reue. Hatte dieser Halsabschneider Zachäus denn schon vorher ausreichend Buße getan in Sack und Asche für all das, was er in seinem Leben begangen hatte? Darf Jesus bei so einem überhaupt einkehren, bevor der nicht zu Kreuze gekrochen ist? Das Entscheidende, was hier passiert, passiert von Jesus her. Er setzt sich über die Urteile und Vorurteile der anderen hinweg. Zachäus konnte selber ja auch nur die Vorbereitung treffen, seiner Sehnsucht Ausdruck zu geben. Er konnte nur warten darauf, dass Jesus vorbeizog. Aber er konnte ihn nicht zwingen, sich an ihn zu erinnern. Es ist der freie Entschluss von Jesus, bei Zachäus stehen zu bleiben. Auch wir können nichts tun, um Jesus zu zwingen, da aufzutauchen, wo wir ihn erwarten. Vielleicht an einer Stelle in unserem Leben, wo wir Not haben, wo wir leiden unter unseren Eigentlichs. Gott lässt sich nicht zwingen, auch nicht durch geistliche Übungen und Leistungen. Aber er erinnert sich an uns. Jesus sieht die tiefste Sehnsucht in unserem Herzen, ihm zu begegnen. Und Gott schafft keine Sehnsucht in unserem Herzen, ohne das geben zu können, weil es als Erfüllung dazugehört. Ich erinnere mich an einen Mann in unserer früheren Gemeinde, ein Gastarbeiter-Ehepaar sozusagen, in Anführungsstrichen, aus Japan, die lange im Chor des Landestheaters mitgesungen haben. Und er war von seinem tiefsten Herzen her auf der Suche nach Gott. Sein ganzes Leben hatte er gesucht. Und er konnte vieles nicht verstehen. Und er hatte viele sehr kritische Fragen an Gott. Und ich konnte eine ganze Reihe Fragen nicht beantworten. Aber in seinem Herzen brannte eine Sehnsucht. Und er kam mit seinen kritischen Fragen. Und er hielt auch nicht hinterm Berg damit. Und mancher Fromme mag sicherlich gedacht haben, darf man so überhaupt über Gott reden? Was traut der sich? Was erlaubt der sich überhaupt? Offenbar war es für Gott kein Hinderungsgrund, ihm zu begegnen. Bei einer Pro-Christ-Veranstaltung hat er ihn kennengelernt, hat einen Alpha-Kurs besucht hinterher. Und er hat auf einmal gemerkt, dass er Fragen beantwortet bekam, die ihn sein ganzes Leben lang umgetrieben hatten. Und am Ende, nach vielen kritischen Fragen, kam er bei Jesus an. und lernte ihn kennen als den, der sich an ihn erinnert und dem er nicht egal war. Und heute, zurückgekehrt nach Japan, gehören sie dort zu einer Gemeinde. Er und seine Frau. Gott schafft in unserem Herzen keine Sehnsucht, ohne nicht auch die Erfüllung geben zu können für das, was uns umtreibt. Und der dritte und letzte Punkt: Ein Mensch findet zu sich selbst und anderen. Zachäus wird mit seiner Vergangenheit, die ihn belastet hat, fertig, weil Jesus ihn verändert. Zachäus findet endlich heraus aus seinen ganzen Eigentlichs. Eigentlich will ich doch ganz anders sein. In der Begegnung mit Jesus kann Zachäus sein Leben auf einmal sehen, wie es wirklich ist. Er muss es sich nicht mehr schönreden, weil da einer ist, der sagt, ich gucke es mit dir an, ich gucke es mit dir gemeinsam an und ich stehe trotzdem zu dir und legt vielleicht den Arm um Zachäus und sagt, ja, es ist wahr. All das, was du da siehst, trifft zu. Aber das ist nicht das letzte Wort von mir über dein Leben. Auf einmal in der Begegnung mit Jesus, weil da jemand zu ihm gekommen ist, der mit ihm gesprochen hat, bevor er zu Kreuze gekrochen ist. Auf einmal kann Zachäus anfangen, von seiner Schuld zu sprechen. Weil er erfährt, dieser Jesus ist zu mir nach Hause gekommen, in ein Haus, das kein anderer betreten hätte. Und er lehnt mich nicht ab. Die Begegnung mit der Barmherzigkeit Jesu gibt ihm auf einmal die Kraft, tatsächlich anders zu werden und ganz ehrlich von dem zu reden, was er anderen schuldet. Er bekommt ein völlig neues Verhältnis zum Geld, das ihn ja bis dahin gefangen gehalten hatte. Ein Banker sagte mal, der für Leute zuständig war, die bei seiner Bank, die so ab 1 Million Vermögen aufwärts hatten, er sagte, ich habe noch in keinem Teil der Bevölkerung mehr unglückliche Leute erlebt als in diesem Segment, bei den Leuten, die Millionen auf dem Bankkonto haben. Wenn sie die erste haben, wollen sie die zweite Million haben. Wenn sie die haben, wollen sie die dritte haben. Und dann geht die Sorge los, wie erhalte ich das Ganze? Und das treibt sie Tag und Nacht um. Wie kann ich das anlegen, damit ich es nicht verliere? Und sie sind gefangen von ihrem Geld. Einer, der tagtäglich mit Geld beruflich zu tun hat. Beobachtung an Menschen. Zachäus bekommt auf einmal ein völlig anderes Verhältnis zum Geld. Und wahrscheinlich werden sich in den Wochen und Monaten danach in Jericho die Leute die Augen gerieben haben und der Mund wird ihnen offen stehen geblieben sein, als Zachäus durch die Stadt ging und sagt, ist noch jemand hier, den ich betrogen habe? Ich will es zurückzahlen. Das gibt's nicht. Zachäus bekommt die Kraft, sich tatsächlich zu verändern, weil er die Kraft der Barmherzigkeit Jesu in seinem Leben entdeckt. Er konnte sich dem stellen, was er anderen schuldete. Was schuldest du anderen? Die Bibel sagt uns, dass wir einander immer die Liebe schuldig bleiben. Nachzulesen in Römer 13. Wo bist du jemandem Liebe schuldig geblieben? Wo hättest du eigentlich anders handeln wollen? Und was nützt es am Ende zu wissen, dass wir eigentlich ja anders sind, wenn unser eigentliches Leben nicht stattfindet? Die Bibel lädt uns ein, Gott zu suchen und anders leben zu lernen. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Was dient mir zum Guten? Was nimmt mich gefangen? Eigentlich sollte ich aufbrechen aus der Enge verbrauchter Gewohnheiten. Eigentlich sollte ich aufhören, immer nach den Erwartungen anderer zu funktionieren. Eigentlich sollte ich das Wort eigentlich streichen aus meinem Leben, damit ich nicht am Ende meiner Tage einmal sagen muss, rückblickend, eigentlich hätte ich leben wollen mit Jesus und aus seinen Möglichkeiten. Was bewegt dein Herz? Was gibt es zwischen dir und Jesus zu besprechen? Vielleicht bei einem Abendessen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Sprich mit ihm, so wie dieser kleine Mann mit dem denkwürdigen Namen Gott erinnert sich, dessen Leben völlig verändert wurde und der durch diese Veränderung zu einem Segen wurde für andere Menschen in seiner Umgebung. Gott erinnert sich. Amen.